Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde von Radio Horeb, ich begrüße Sie zum Thema Rückblick oder christliches Zurückblicken heute aus Österreich in Wien. Was verstehen wir eigentlich darunter, wenn wir von einem Rückblick sprechen? Rückblick ist per Definition ein Blick zurück, ein Blick in die Vergangenheit. Eine Rückschau, eine Rückblende, mit der sich der Mensch dessen vergewissert, was davor war, sei es biografisch, historisch oder auch ganz unsystematisch durch eine Erinnerung, die hochsteigt an einen lieben Menschen, an ein besonderes Ereignis. Es gibt eine Reihe von Wissenschaftszweigen, deren spezifisches Forschungsinteresse Vergangenes ist. So erforscht die Archäologie historische Fundstücke, die der Mensch im Laufe der Geschichte hinterlassen hat. Sie blickt zurück. Das Forschungsgebiet der Geschichtswissenschaften richtet sich auf die geschichtliche Vergangenheit von Ländern, Nationen oder Völkern. Auch sie blickt zurück. Eine Teildisziplin darin ist die Biografieforschung. In ihrer Rückwärtsgewandtheit die Lebensgeschichten einzelner Personen, aber auch verschiedener Kollektive und Personengruppen in den Blick nimmt. Allen diesen Wissenschaftszweigen ist gemeinsam, dass sie zeitlich zurück und nicht wie etwa die Futuriologie nach vorne schauen. Dieselbe Konstellation begegnet uns auch bei der Einteilung der hebräischen Bibel. Gesetz und Propheten, Tora und Nebiim. Die Tora enthält neben den geschichtlich geprägten 5 Büchern Mose die sogenannten Geschichtsbücher, angefangen mit Josua, Richter, Ruth, während die Nebiim die prophetischen Bücher in die Zukunft blicken, ankündigen, was kommen soll und kommen wird. Wir wollen uns in dieser Sendung auf den Rückblick beschränken und versuchen, diese urmenschliche Geste des Zurückblickens für unser geistliches Leben fruchtbar zu machen. Freilich wird uns damit auch eine Art der Unterscheidung der Geister aufgetragen, bei der es darum gehen wird, zu unterscheiden, welcher Rückblick weiterführend ist und welche Art der Rückschau eventuell auch lähmend wirken kann. Beginnen wir zunächst mit der biblischen Urgeste der Rückschau, die ins mosaische Gesetz Eingang gefunden hat. Im Buch Exodus ergeht nach der Schilderung des Paschas im 12. Kapitel vor dem Auszug aus Ägypten diese Weisung des Herrn an sein Volk. Da heißt es: Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommende Generation wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Und etwas später wird dann die Begründung für dieses Tun nachgeliefert, wiederum im 12. Kapitel von Exodus. Haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Denn gerade an diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Haltet diesen Tag in allen kommenden Generationen. Es ist eine ewige Satzung. Der Auftrag zur Erinnerung an das mächtige Eingreifen Gottes in der Geschichte Israels wird allen kommenden Generationen aufgetragen. Der Rückblick wird gleichsam zum Gesetz und Befehl Gottes für die künftigen Geschlechter. Der alte Bund war somit in eine Spiritualität des Rückblicks eingetaucht. Die Rückschau war der sichere Anker seiner Frömmigkeit, die sich Schabbat für Schabbat und Jahr für Jahr zum Paschafest erneuerte. Im Gedenken an die großen Taten Jahwes wurde Gottes Tun in seinem Volk gegenwärtig gehalten. Von daher erzählte der Hausvater seinen Nachkommen nicht nur eine vergangene Geschichte, sondern pries in der Rückschau Gottes machtvolle Gegenwart. Wir können von daher sagen, rückblickend erzog der Herr sein Volk. Jahwe wurde seinem Volk im Gedenken gegenwärtig. In der dankbaren Erinnerung erwuchs Israel der Mut, die Herausforderungen des Hier und Heute zu bewältigen. Israel fängt an zu begreifen, dass wahres Gebet die dankende Rühmung Gottes ist, in der wir uns selbst ihm zurückgeben und damit auch uns und die Welt erneuern, wie dies Josef Ratzinger ausgedrückt hat. Der mit Dankbarkeit erfüllte kontinuierliche Rückblick hielt somit das Volk zusammen und ließ die Memoria zum Herzstück des Kultes werden. Im Neuen Bund hat der Herr genau dieses Moment des Rückblicks wieder aufgegriffen und dem Herzstück seiner Lebenshingabe eingeschrieben, als er sich den Seinen beim letzten Abendmahl in den Gestalten von Brot und Wein reichte und ihnen dabei auftrug, tut dies zu meinem Gedächtnis. Die Wiederholung des Tuns Jesu in der Liturgie der Kirche erneuert jedes Mal das Gedächtnis Christi. Die eucharistische Feier lebt gleichsam vom Rückblick, der zur sakramentalen Vergegenwärtigung gewandelt wird. War diese Erinnerung im Alten Bund dankbare Erinnerung an Gottes wunderbares Befreiungshandeln, das der Ich bin da, ich bin dort an seinem Volk vollzogen hatte, wird im Neuen Bund das Gedächtnis an die Person Jesu gebunden, an den, der sich als der Ich bin geoffenbart hat. Seitdem steht nicht mehr die Erinnerung an einen geschichtlichen Auszug eines Volkes aus einem bestimmten Land im Mittelpunkt der Memoria. Nun wird die Erinnerung an ihn selbst, der sich aus Liebe zu seinem Geschöpf Mensch hingab und für uns am Kreuz gestorben ist, Herzstück des liturgischen Rückblicks, womit der Herr seine Liebe je neu schenkt und in den eucharistischen Gaben auch zugänglich macht. Der Rückblick bleibt auch hier nicht mehr nur reine Vergangenheit. Vielmehr wird der Herr gerade in diesem »Tut dies zu meinem Gedächtnis« lebendige Gegenwart, die in unseren Alltag hineinstrahlt, ihn verwandelt und die ganze Welt in diese Liebesdynamik hineinzieht. Im Rückblick liegt gleichsam das Leben, die überlebensstiftende, erneuernde Kraft des Volkes Israel und der Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Rückblick, christliches Zurückblicken. Wir haben bis hierher den Rückblick in seiner vergegenwärtigenden Dimension als Herzstück nicht nur alttestamentlicher, sondern auch neutestamentlicher eucharistischer Spiritualität ausmachen können. Wenn wir jedoch mit den Kirchenvätern die Heilige Schrift als Ganzes betrachten, könnte sich von da aus ein Einwand ergeben, wie nämlich diese mit Sicherheit gewonnene Einsicht mit jenem Verbot des Zurückblickens zusammengeht und sich in Einklang bringen lässt, das uns das Buch Genesis im Kontext von Lot und seiner Frau uns überliefert. Sehen wir uns hierzu kurz den Kontext an. Nach dem Besuch der drei Männer bei Abraham mit der Ankündigung der Geburt eines Sohnes erhoben sich die Männer und schauten auf eine Stadt hinab, die Sodom hieß. Da es Gott gefiel, Abraham von seinem Tun in Kenntnis zu setzen, ließ ihn der Herr wissen. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist angeschwollen, und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Die Städte Sodom und Gomorra waren zur Sünde geworden, weshalb sie Gott der Herr zu vernichten trachtete. Wir brauchen hier nicht alle Einzelheiten nachzuzeichnen. Abrahams Handeln mit Gott, um die Städte zu verschonen, und der Besuch der Engel bei Lot, der sich in Sodom aufhielt. Um nun Lot vor dem Untergang zu retten, drängen ihn die beiden Engel zur Eile, die Stadt zu verlassen. Da Lot immer noch zögert, nehmen sie ihn an der Hand und führen ihn, seine Frau und seine beiden Töchter, hinaus ins Freie, weil, wie es heißt, der Herr mit ihnen Mitleid hatte. Hier ergeht nun die Weisung eines der Engel an Lot: Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh dich nicht um und bleib im ganzen Umkreis nicht stehen. Rette dich ins Gebirge, sonst wirst du weggerafft. Lot bekommt also den ausdrücklichen Befehl, nicht nach hinten zu schauen. Ihm wird der Rückblick explizit verboten. Zurückzublicken würde seinen Tod bedeuten. Wie ernst die Sache ist, wie lebensgefährlich der Rückblick für Lot gewesen wäre, wird am Beispiel seiner Frau dramatisch vor Augen geführt. Im 19. Kapitel der Genesis lesen wir: Als die Sonne über dem Land aufgegangen und Lot in Zoar angekommen war, ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen vom Herrn, vom Himmel herab. Er ließ ihre Städte einstürzen, mitsamt ihrem ganzen Umkreis, auch alle Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs. Als sich aber seine Frau hinter ihm umblickte, wurde sie zu einer Salzsäule. Soweit der Bericht in der Genesis. Der Rückblick kostet Lots Frau in der Tat das Leben. Er lässt sie so zu Salzkristallen erstarren, in denen kein Leben mehr ist. An dieser Stelle steht nun die Frage auf: Worin denn eigentlich der Unterschied in diesen Rückblicken besteht? Wenn der Rückblick einmal Herzstück alt und neutestamentlicher Spiritualität ist, die zu neuem Leben führt und zum anderen tödliche Gefahr bedeutet, die den Menschen zur toten Materie werden lässt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bisher zwei Rückblicke unterschieden, den, der Gesetz ist, und den, der verboten wird. Beispiel der Frau Lots. Vergleicht man nun diese beiden biblischen Rückblicke, den lebenserneuernden wie den tödlichen, so unterscheiden sie sich im Phänomen des Rückblickens selbst nicht. Beides Mal wird zurückgeschaut. In beiden Fällen wendet sich der Blick nach hinten. Was hier göttliche Weisung und Gesetz, dort göttliches Verbot ist. Wenn also im Tun selbst kein Unterschied auszumachen ist, gilt es, den Fokus dieses Rückblicks näher zu analysieren, um zu einer Lösung des Problems vorzustoßen. Warum der eine Rückblick Leben schenkt, der andere den Tod bringt? So lässt sich die Frage näher fassen: Worauf richtete sich der gebotene Rückblick und worauf der verbotene? Im ersten Fall, wo der Rückblick Weisung und Gesetz geworden ist, richtet er sich im Alten wie im Neuen Bund auf ein Heilshandeln Gottes. Auf Gottes große Taten soll das auserwählte Volk zurückblicken, durch die es aus der Unfreiheit und Sklaverei befreit worden ist. Auf den neuen Bund in seinem Blut, dessen Liebe größer als der Tod war und den Menschen die Befreiung seiner Sündenschuld brachte, soll der Christ zurückblicken. Der gebotene Rückblick wendet den Blick. Er führt ihn heraus aus einer Selbstzentriertheit um das eigene Tun und lenkt ihn hin zum göttlichen Tun, zu dem, dessen Tun Heil schenkt, dessen Taten uns befreien und heilen. Wie sieht es demgegenüber mit dem verbotenen Rückblick aus? Was treibt den Engel an, den Rückblick Lots und seiner Familie zu verbieten? Worauf wäre der rückwärts gewandte Blick von Lot bei der Flucht aus Sodom gefallen? Ja, worauf hat sich der Rückblick der Frau von Lot gerichtet? Im biblischen Bericht heißt es, dass die Städte Sodom und Gomorra zur Sünde geworden waren. Hinter dieser Formulierung steht freilich, dass die Menschen der Städte Sodom und Gomorra sich in Sünde verstrickt hatten, dass das Tun dieser Menschen nicht mehr heilig war, nicht mehr auf Gott geordnet. Der Rückblick auf dieses sündige menschliche Tun, auf jene Unheilstaten wird verboten. Damit sind wir dem Phänomen des Rückblicks und seiner geistlichen Unterscheidung bereits einen Schritt näher gekommen. Der Rückblick auf das Große, das Gott getan hat, ist dem alttestamentlichen wie dem neutestamentlichen Menschen gemeinschaftlich aufgetragen. Bestes Beispiel dafür ist Maria, die im Magnificat das Große besingt, das Gott an ihr getan hat. Die Mutter des Herrn steht bereits vor der Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl ganz in der Spiritualität des Rückblicks. Sie lebt in der Memoria des Guten. Lots Frau wäre damit ein Antitypus zu Maria, weil sie den Rückblick auf die begangene Sünde nicht meidet, weil sie gleichsam in der Memoria des Schlechten verharrt. In ähnlicher Weise haben die Kirchenväter, die lateinischen wie die griechischen, den tödlichen Rückblick von Lots Frau gedeutet. Augustinus etwa schreibt im 10. Buch seines Gottesstaates, ich zitiere: Sodann die wunderbare Befreiung Lots, seines Brudersohnes aus Sodoma, unmittelbar vor dem Brande, durch dieselben Engel, während Lots Weib auf dem Wege rückwärts schaute und plötzlich in eine Salzsäule verwandelt ward. Eine gar bedeutungsvolle Warnung auf dem Weg zur Befreiung, nicht nach seiner Vergangenheit zurückzubegehren. Hat Augustinus, der große Kirchenvater des lateinischen Westens, mit dem Rückblick ein erneutes Begehren der eigenen sündigen Biografie im Blick, das aber noch nicht neu in die Tat umgesetzt worden ist, wird bei Gregor von Nazianz, einem der drei Kappadokier im christlichen Osten, die Rückschau der Frau Lots gesteigert als ein tatsächliches Zurückfallen in das ehemalige sündige Tun. Er schreibt in einer seiner Reden: Und wenn wir aus Sodoma ausziehen, dann wollen wir ins Gebirge gehen, nach Segor fliehen, schon bei Sonnenaufgang dort sein. Nirgend in der Umgebung wollen wir stehen bleiben, nicht wollen wir umschauen um nicht zu einer Salzsäule zu erstarren, die tatsächlich ewig bleibt als Anklage gegen jene Seele, die in ihre Sünde zurückfiel. Clemens von Alexandrien schließlich geht noch einen Schritt weiter und betont im zweiten Buch seiner Stromata die Tatstrafe, die sich die Frau Lots zuzog, da ihre Gesinnung nicht lauter war. Er schreibt: Jedoch wird auch jener, wie wegen einer absichtlichen Tat bestraft werden müssen, wenn man den Vorfall in übertragenem Sinne auffasst und auf seine wahre Bedeutung zurückführt. Denn in der Tat verdient Strafe, wer die Leben zeugende Lehre nicht bei sich behält. Denn der Herr prüft Herz und Nieren, und wer so sieht, dass sich seine Begierde dabei entzündet, wird gerichtet. Deswegen sagt der Herr: Lass dich nicht gelüsten, und spricht: Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir entfernt. Und weiter noch Clemens: Denn Gott schaut auf die Gesinnung selbst, da er ja auch Lots Frau, als sie sich vorsätzlich nach der Schlechtigkeit der Welt umgewendet hatte, empfindungslos dort stehen ließ, indem er sie zu einem Salzstein werden und nicht weitergehen ließ. Nicht als eine dumme und wirkungslose Bildsäume, sondern um den verständig und achtsam zu machen, der in geistlicher Weise sehen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir könnten uns jetzt weiter fragen, was diese Einsichten zum Rückblick für unser eigenes Leben bedeuten könnten. Zum einen und ersten wäre hier sicher die Erneuerung der christlichen Dankbarkeit zu nennen, die sich mit ihrem geisterfüllten Rückblick zunächst auf Gott selbst und seine großen Heilstaten richtet. Eucharistische Existenz bedeutet im Alltag dankbare Existenz. Ein dankbares Herz übersieht und vergisst keine Wohltat, und wäre sie auch noch so klein. Diese Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber wird dann auch auf die Menschen ausstrahlen, ganz paulinisch vom Philipperbrief her gedacht: Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Dies hieße dann auf der anderen Seite, geistlose Rückblicke wirklich zu meiden, da sie gewissermaßen lebensbedrohlich für das geistliche Leben sind. Das würde im Persönlichen konkret bedeuten: erfahrenes Unheil nicht ständig aufwärmen, die uns in der geistlosen Rückschau anfallende Unheilsgedanken aufgrund von eigenen, begangenen oder erlittenen Sünden anderer abwehren. Frei werden von begangenen oder erlittenen Unheilstaten bedeutet in der Tat die Vernichtung von Sodom und Gomorra im eigenen Leben durch die Kraft und Macht Gottes. Dies bedarf freilich des eigenen Eingestehens, Bekennens im Sakrament der Buße, aber auch der Bereitschaft zur Vergebung, die wiederum Gabe Gottes ist und erbeten werden darf und muss. Was für das persönliche Leben gilt, gilt auch für das Leben der Kirche im größeren geschichtlichen Kontext. Auch hier wurden durch die Sünde von Trennung und Spaltung Wunden gerissen, die der Heilung bedürfen. Wie gehen wir damit um? Wie können wir uns vor der negativen Rückschau hüten, um den Blick auf die großen Taten Gottes freizuhalten? ein großer Moment in der Kirchengeschichte, den wir in der Rückschau nicht oft genug bedenken können, war die Begegnung von Papst Paul VI. Und dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras auf dem Ölberg in Jerusalem am 5. Januar 1964, dessen Echo sich ein Jahr später, am Tag vor dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils, das war dann am 7. Dezember 1965, in einem wunderbaren Akt der Versöhnung entfaltet hat. Als beide Kirchen sich gleich Lot dazu verpflichteten, auf die sündige Rückschau von nun an zu verzichten. So wurde eben an jenem Dezembertag, zeitgleich im Fanar in Konstantinopel und in Rom, diese folgenschwere gemeinsame Erklärung verlesen, mit der die gegenseitige Exkommunikation von Rom und Konstantinopel von 1054 aus dem Gedächtnis der beiden Kirchen getilgt wurde. Dort heißt es wörtlich, dass sie a. nicht nur die beleidigenden Worte, grundlosen Vorwürfe und verwerflichen Handlungen bedauern, die die traurigen Ereignisse dieser Epochen auf beiden Seiten geprägt und begleitet haben, sondern auch b. die Exkommunikationssentenzen, die auf sie gefolgt sind und deren Erinnerung einer Annäherung in der Liebe bis heute hindernd im Weg steht, bedauern, aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche tilgen und dem Vergessen anheimfallen lassen. Paul VI. Und der große ökumenische Patriarch Athenagoras brachen den Mut auf, das göttliche Verbot der sündigen Rückschau in den beiden Kirchen umzusetzen, gleich dem gottesfürchtigen Lot, der auf den Rückblick auf Sodom und Gomorra, auf das Wort des Herrn hin verzichtete und so am Leben blieb. Nun bleibt noch ein letzter Einwand. Wenn der Befehl Gottes an die Familie Lots, nicht auf die Sünde zurückzublicken, weiterhin Geltung hat im geistlichen Leben, wie steht es dann mit dem Diktum des lutherischen Liedes »O Mensch, bewein dein Sünde groß« von Sebald Heiden? Wie steht es mit den großen Büßern und Asketen, deren Existenz gleichsam zur Rückschau geworden ist, die ihr Leben lang die begangenen Sünden bereut haben, um gereinigt vor dem Richterstuhle Gottes erscheinen zu können? Stehen sie nicht in jener Gefahr von Lots Frau, vor der der heilige Clemens von Alexandrien gewarnt hat, sich vorsätzlich nach der Schlechtigkeit der eigenen Welt erneut umgewandt zu haben und in Salz saurer Bitterkeit zu erstarren? Das asketische Beweinen der eigenen Sünden steht freilich der bittersauren Rückwende zur getanen oder erlittenen Schuld diametral entgegen, wird doch da letztlich die Barmherzigkeit Gottes erfleht und hochgepriesen, die den Mensch aus einer solchen Sündenverstrickung im Hier und Jetzt hat frei werden lassen. Während das in salzsaure Bitterkeit unentwegte, rückwärts gewandte Kreisen um die eigene Vergangenheit Menschen nicht selten Gegenwart und Zukunft zugleich versperrt. Ein schönes Beispiel dieser heilsamen Trauer des »O Mensch, bewein dein Sünde groß« hat Ernest Hello im Blick auf den heiligen Petrus in Worte gefasst, der im Markus-Evangelium recht schonungslos von seinem antiochenischen Freund und Begleiter dargestellt wird. Hello begründet den Sachverhalt, dass gerade Markus, der große Freund Petri, die Sünde und das Versagen des heiligen Petrus so scharf im Rückblick akzentuiert hat. Ich zitiere: Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der heilige Markus sehr viel von den Fehlern des heiligen Petrus spricht. Er schont ihn nie, er belastet ihn sehr oft. Wie soll man das erklären? Denn es gibt eine Erklärung dafür, hier ist sie. Der heilige Markus war in besonderer Weise der Freund und Jünger des heiligen Petrus. Er begleitete ihn oft. Er war durchdrungen von seinem Geist und seinen Gefühlen. Darum legt er ein solches Gewicht auf seine Fehler. Er hatte Teil an ihm. Die Reue des heiligen Petrus lag oft vor den Augen des heiligen Markus. Der heilige Petrus hatte ihm so viel von seinen Fehlern erzählt, dass der heilige Markus sie nicht mehr vergessen konnte. Der heilige Petrus hat ihn zum Geschichtsschreiber seiner Schwäche gemacht. Die Tränen des heiligen Petrus, die so tief und so berühmt sind, diese Tränen, die in die Geschichte eingegangen sind, gehören zum Erbgut der Menschheit und ruhen in den Schatzkammern und Tiefen der Kirche. Soweit Ernest Hello. So können wir am Ende dieser Sendung festhalten: Der wahre christliche Rückblick weiß sich in Dankbarkeit von Gottes Barmherzigkeit umfangen. Er kennt seine Schwäche und Sünde. Er starrt und versauert aber nicht in ihr gleich Lots Frau, in der Ebene des Sündenschmutzes, sondern flieht ins Gebirge Sinai und Golgothas, von wo ihm der Neuanfang sicher ist. Ich möchte mit Versen aus dem Lied schließen. O Mensch, bewein dein Sünde groß, darum Christus seines Vaters Schoß äußert und kam auf Erden. Den Toten er das Leben gab und tat dabei all Krankheit ab, bis sich die Zeit herdrange, dass er für uns geopfert wird, trüg unserer Sünden schwere Bürd, wohl an dem Kreuze lange. So lasset uns nun ihm dankbar sein, dass er für uns litt solche Pein nach seinem Willen leben. Auch lasset uns sein der Sünden Feind, weil uns Gottes Wort so helle scheint. Tag, Nacht, danach tun, streben, die lieb erzeigen jedermann, die Christus hat an uns getan.